There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gourmet Podcast.
Liebe Falstaff Podcast ZuhörerInnen, ihr seid wieder mit dabei. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt, beziehungsweise von irgendwo auch immer gerade zuhört. Ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast, weil von ihm gibt es nur drei in Österreich. Und zwar, wir reden jetzt so ein bisschen, wie die Karriere von ihm war und wie es zu dem gekommen ist, zu dem Titel, den er bekommen hat. Und zwar ist der Master of Wine Andreas Wickhoff da. Schön, dass du da bist. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier bin.
Ich freue mich, weil es ein ganz besonderer Anlass auch ist. Du bist in Freising bei München geboren. Also wir reden ein bisschen so über deinen Werdegang, was du so gemacht hast. Und da wird der erste Punkt, wird nachher bei mir, glaube ich, auch der erste Punkt bei einer Frage sein, nämlich du bist in Freising bei München geboren und da gibt es die älteste Bierbrauerei der Welt.
Richtig.
Was ich ja dann lustig finde, dass du dann dich auf den Wein spezialisiert hast und nicht auf Bier. Aber du bist dann in die Oststeiermark gegangen mit deinen Eltern und hast da die Kindheit und Jugend verbracht. Und dann ging es irgendwie mit Kolleg für Tourismus und Freizeitwirtschaft in Bad Gleichenberg so dahin. Du gingst dann nach Brisbane und hast dann quasi die Weinwelt von Australien kennengelernt, bist nach Amerika und hast dann in Princeton Vale auch gearbeitet, bist aber dann 2003 Gott sei Dank zurückgekehrt. Bevor ich jetzt noch die anderen Steps bis auch zum Master of Wine Studium weiter spreche, wie kam es denn eigentlich, dass du dich überhaupt dafür dann entschieden hast, dass du sagst, du gehst auch nach Australien und nach Amerika und beschäftigst dich mit Wein und eben zum Beispiel nicht mit Bier oder etwas anderem?
Ja, also die Winzerschar weiß das ja schon eigentlich, dass das Bier bei uns schon auch ein bisschen dazugehört. Also nach jeder großen Verkostung oder nach einem Tag auf der Via Vinum freuen sich viele von unserer Winzerschar, wenn man was Basisches wieder mal als Neutralisierer auf die Zunge bekommt. Das heißt, dem Bier bin ich absolut nicht abgeneigt, sondern sehe das auch als animierender Gaumenbegleiter, wenn es dann wieder in Richtung Wein geht. Und wie du richtig angesprochen hast, war ich dann in der Oststeiermark, eigentlich dort bin ich aufgewachsen. Man hört es hoffentlich vielleicht noch ein bisschen, dass der Steirer durchkommt, weil dort sind ganz klar meine Wurzeln. Und Bad Gleichenberg war sozusagen nach dem Gymnasium dann die Ausbildungsstätte in Richtung Tourismus, Freizeitwirtschaft, Hotellerie, natürlich auch Gastronomie. Meine Familie hat mich insofern geprägt, dass meine Mutter mir, glaube ich, schon einen starken Zugang zum natürlicher Kost und natürlicher Küche gegeben hat. Also sie hat viel vom Garten halt geholt, also weit bevor natürlich Bio zertifiziert werden musste. Und hat mir, glaube ich, schon einen ziemlich guten Geschmack beigebracht, gemeinsam mit meinem Papa. Und mein älterer Bruder, also der ist 11 Jahre älter als ich, schaut natürlich viel jünger aus, ist ebenfalls ein Impact gewesen in Richtung dann Hotellerie, Gastronomie, natürlich auch Wein, weil er hat dann eine Diplom-Sommelier-Ausbildung hier in Österreich gemacht und dann habe ich auch gesehen, in welchen tollen Restaurants und Hotels er arbeitet und das hat mich schon inspiriert. Hat dann eben als erstes mir auch Weine aus Italien, aus Spanien, aus den Vereinigten Staaten gebracht und ja, und das Ganze ist dann eben so weit gegangen, dass ich immer gesagt habe, wenn es möglich ist, möchte ich auf jeden Fall in diese Materie mich ein bisschen näher hineinbegeben. Und das ist dann eben in Bad Gleichenberg auch passiert. Gleichzeitig auch dort einen meiner besten Freunde kennengelernt, der halt auch ein kompletter Wine-Nerd ist. Und wir uns dann halt schon mit wirklich feinen Weinen aus der neuen Welt, aber natürlich auch aus der alten Welt beschäftigt haben. Das war so mit dem Alter von 18 bis 20. Und mir ging es aber einfach zu gut bei meinen Eltern sozusagen zu Hause. Deswegen wollte ich so weit wie möglich weg. Und daher war Australien sozusagen dann die...
Ist ganz okay von dir.
Ja, die Chance, mich einfach selbstständiger zu entwickeln auch und diesbezüglich aber mich gleichzeitig auch weiterzubilden in puncto Food and Hospitality Management. Das war eben ein Fortbildungsstudium dort und konnte gleichzeitig auch die ersten australischen Weinbaugebiete bereisen in New South Wales und dann auch weiter Richtung Melbourne. Und so wurde man eben vom Weinvirus noch mehr gepackt und gefangen und bin natürlich glücklich darüber.
Du hast dann die Weinakademie in Österreich gemacht, bist aber natürlich in Australien eben mit dieser ganzen Weinwelt dort in Berührung gekommen. Was würdest du sagen, ist für dich die spannendste Erkenntnis gewesen oder wie kann man sich das vorstellen? Es waren ja vielleicht einige von unseren Zuhörerinnen noch nicht in Australien oder können natürlich auch nicht sich da jetzt reinversetzen, inwieweit vielleicht sich der Weinbau oder die ganze Produktion abhebt, die vielleicht auch die Richtung, wie man Wein dort schmeckt und verkostet oder so. Was kannst du da einen kurzen Info geben?
Ja, man muss sich vorstellen, also man wächst in der Steiermark auf mit viel Säure des Welschrieslings und sonst noch was dort gibt. Und trinkt ja primär in dieser Zeit österreichischen Wein. Und Gott sei Dank ist es ja nach wie vor bei uns so, dass viel österreichischer Wein bei uns in unserem Land konsumiert und genossen und getrunken wird. Und kommt dann einmal in eine komplett andere Welt, Australien, wo ja viel mehr Weinbau eigentlich ist als in Österreich, jetzt quantitativ.
Ja.
Auch die Struktur eine andere ist, auch die Stile ganz anders sind, aber die auch eine Historie haben. Also Australien hat durchaus eine sehr lange Weingeschichte und es öffnet sich eben ein anderes Spektrum, was jetzt der Wein per se betrifft, auch Weinstile. Also wenn ich jetzt New South Wales hernehme, Hunter Valley, Semillons, die bei uns ja de facto überhaupt nicht angebaut werden in Österreich, wo man halt einfach ein anderes Geschmacksprofil auch erschmeckt, oder halt dann weiter unten Richtung Barossa halt eher die körperreichen, strukturierten und vollmundigen Shirazes. Und das öffnet halt einem vielleicht gewisse andere Augen und man will dann halt mehr erfahren. Und ich glaube, das war dann letztendlich halt auch der Auslöser dafür, dass man halt dann gesagt hat, naja, was gibt es dann als nächstes in den Vereinigten Staaten? Und ich muss Frankreich kennenlernen, sozusagen das Mutterland des Weines für mich nach wie vor und auch der Kulinarik. Und so, je mehr man natürlich bereist, desto einfacher fällt ihm auch oder einem auch das Ganze sich zu merken oder einfach zu verinnerlichen. Und das ist dann Gott sei Dank zu einem gewissen Teil auch passiert mit diesen Auslandsaufenthalten.
Und kann man das auch dann irgendwie mitnehmen, so dass man dann das, ich meine, du bist ja seit 2016 beim Weingut Bründelmeier der Geschäftsführer beziehungsweise dafür alles sozusagen auch irgendwie zuständig. Kann man das dann so mitnehmen, diese Erkenntnisse, dass man das auch umsetzt oder geht das einfach nicht, weil, wie du sagst, manchmal einfach auch die Sorten nicht mal angebaut werden, dementsprechend kannst du es so nicht verarbeiten. Aber oder gibt es da auch irgendwelche Innovationen, wo du sagst, das kann man übernehmen oder zumindest als neue Form umsetzen da bei uns?
Erkenntnis ist, glaube ich, da insofern wichtig, dass man einfach weltoffen durch seinen Betrieb dann geht oder durch den Betrieb, für den man arbeitet. Und das passiert ja auch bei vielen unserer Winzer, Töchter und Söhne aus Österreich, die dann in den letzten 20, 25 Jahren ja ganz sehr oft nach in die neue Welt, Australien, Neuseeland, nach Kalifornien oder eben auch nach Frankreich gegangen sind, zurückgekommen sind mit toller Erfahrung und das dann versuchen umzusetzen, aber halt auf ihre Art und Weise. Und ich glaube, das ist etwas, was ich schon sowohl mit den Auslandsaufenthalten gelernt habe, beziehungsweise auch mit dem Studium des Master of Wine, dass man vielleicht ein wenig neutraler oder objektiver seinen eigenen Weinen gegenübersteht und dass man offener über gewisse Dinge diskutieren soll, kann und muss und dass man nicht eingefahren in ein Bild sich begibt und dann halt irgendwann einmal in einer Sackgasse endet. das Ganze hat, glaube ich, schon großteils eben die Aufenthalte in den verschiedenen Ländern mitgebracht, aber auch eben dieses Studium, weil man ja immer beweisen muss, warum es so schmeckt, wie es schmeckt. Und in das Glas hineinschaut und sagt, okay, und vor allem bei den Blindverkostungen das Ganze dann so herauskitzeln muss, dass man sagt, okay, ich verstehe das und das, vielleicht komme ich aber da noch nicht hin. Und man begreift eben seine eigenen Weine dann vielleicht auch ein bisschen eben objektiver und neutraler. Und ich glaube, das hilft schon auch in der Qualitätsfindung.
Mhm. Der Podcast heißt eine Frage des Geschmacks, also äußerst passend, wenn du da auch sagst, man muss das so richtig dann rausschmecken, beziehungsweise da in die totalen Feinheiten erkennen von den diversen Weinen. Würdest du sagen, dass das eine gewisse Art von, ist das jetzt unter Anführungszeichen nur Interesse oder glaubst du schon, dass man da auch ein bisschen das Talent dazu haben muss? Oder kann man sich vielleicht sogar aufgrund der Erfahrung und des Interesses dieses Talent aneignen?
Das Talent aneignen kann man sich sicher in gewisser Art und Weise. Ich denke mir aber trotzdem, je früher einem das sozusagen in die Wiege gelegt wird, bewusst offen, nicht nur mit offenen Augen, sondern halt mit offener Nase und mit offener Zunge durch die Welt zu gehen, desto höher ist eben die Chance, einen Geschmack zu definieren und zu finden, den man liebt, den man aber auch natürlich hasst, den man überhaupt nicht ausstehen kann, den man sucht. Das geht von der Küche weg halt über in die verschiedenen Getränke, die man halt zu sich nimmt. Und ich denke mir halt schon, dass man auch den Kindern und auch der Jugend und eben auch dem heranwachsenden Publikum das halt so gut wie möglich mitgeben soll. Wir als Eltern versuchen es auch. Also wir versuchen unsere Kinder jetzt nicht nur auf sozusagen österreichische Küche zu trimmen, sondern die müssen oder dürfen dann schon einmal auch, wenn es möglich ist, Japanisch probieren oder halt mit einem asiatischen Twist oder halt dann auch einmal klassisch Französisch, was auch immer. Und das ist, glaube ich, schon schön, wenn einem das ermöglicht wird. Was die dann damit machen, ist eine andere Frage. Nur der Geschmack bildet sich schon großteils, glaube ich, sozusagen in den Kinder- und Jugendjahren. Natürlich kann man noch viel dazulernen, aber das hat mich schon positiv mitgeprägt. Also was wir halt, also meine Mutter hat eigentlich nie sozusagen künstlich irgendwie oder halt aus der TK viele Sachen mitgenommen. Das ist, glaube ich, dann letztendlich schon auch wichtig dann für die Geschmacksbildung.
Man ist ja dann auch offener wahrscheinlich, wenn man schon irgendwie anders mit anderen Küchen und Gerichten konfrontiert wird und nicht immer das Gleiche kocht oder genießt. Und genau. Dementsprechend hat das sicher seine Berechtigung. Du hast es ganz kurz angesprochen. Ich finde es ja eben spannend, du bist ja nach Österreich zurückgekommen und hast du dann diese Weinakademie gemacht, wie wir zuerst vorher erwähnt haben, und bist dann auf das Master of Wine Studium gekommen. Ich habe das zuerst kurz erwähnt, also die Zahl, die ich recherchiert habe, ist, dass im Frühjahr 2022 es 420 Mitglieder gab, davon 141 Frauen aus, es gibt eine Quelle, die sagt 30, es gibt so andere Quellen, die sagen 32 Ländern. Tatsache ist, in Österreich gibt es 3 Master of Wine und in Deutschland 8. Also das heißt, es sind wirklich wenige und es gilt auch als eine Art Ritterschlag der Weinbranche, wenn man denn diese Ausbildung, dieses Studium absolviert hat, das in London ja passiert. Man wird dort ja dann auch quasi, beendet man das Ganze und graduiert dort. Wie kam es denn, dass du dich, okay gut, du hast dich dafür interessiert, du machst die Weinakademie in Österreich, die man ja auch irgendwie braucht, damit man dazu dem Master of Wine Studium antreten kann. Wie kam es denn dann, dass du wirklich gesagt hast, du machst jetzt dieses Master of Wine Studium, das jetzt sicher nicht das Leichteste ist und das ja, ich habe nachgelesen, es soll irgendwie so mindestens 2 Jahre dauern, aber man braucht in der Regel, oder 3 Jahre dauern, man braucht aber dann vielleicht auch mal irgendwie länger. Wie kam es, dass du, war das immer schon auf deinem, so auf der, in dem Bereich, wenn du da jetzt drinnen bist, ist das der Mount Everest, den man unbedingt erreichen möchte oder? Hat sich das irgendwie entwickelt?
Er hat sich schon entwickelt, aber die Idee ist schon in den späten 90ern bei mir entstanden. Also gleich de facto zu dem Zeitpunkt, wo mein Bruder mich halt ein bisschen in diese Richtung gebracht hat. wo er dann von Chances Robinson, halt eine der renommiertesten und bekanntesten Abgängerinnen unseres Instituts, eine ganz liebe Bekannte, jetzt Gott sei Dank schon eigentlich, wo er den Weinkurs, dieses Buch Weinkurs von Chances Robinson herschleppte und ich mir das halt angeschaut habe und dann habe ich gesehen, was die so gemacht hat und dann denke ich, okay, die Ausbildung. Und das hat mich halt fasziniert irgendwie und dann habe ich mir schon gesagt, wenn irgendwann mal die Möglichkeit wäre, diese Ausbildung zu tätigen und zu machen, dann möchte ich das probieren. Also erst dann weiß ich, ob es möglich ist oder nicht. Ne? Und genau, bei der Weinakademie, die habe ich also von Pike auf mit Basisseminar in Graz und dann halt weiter Weinakademie in Russland. Das Gute ist ja den Wine Spirit Education Trust, das konnte man global machen. In meiner Zeit in Vail, Colorado, habe ich dann sozusagen den größeren Teil der Weinakademie in Kanada absolvieren können. Dann bin ich eben zurückgekommen und habe dann die Weinakademie hier in Rust, die ja höchst erfolgreich vom Beppe Schuler geleitet wird, absolviert und beendet. Und dann in der Zeit durfte ich ja auch schon für einige der renommierteren Betriebe im Wein- und Genussbusiness Österreichs arbeiten. Also mit 2003 ist die Idee entstanden, der Premium Estates of Austria.
Genau.
Verschiedene Betriebe, also von Burgenland, Gernot Heinrich, Josef Böckel damals, leider viel zu früh verstorben, der Fred Leumer, der Willi Sattler, der Ideengeber sozusagen dieser Gruppe und der Alles Gölles. Wir haben uns eben einfach gedacht, okay, wir poolen unsere Kräfte zusammen und bündeln sie und versuchen eben in den nicht deutschsprachigen Exportmarkt hinauszugehen und versuchen eben österreichische Flagge zu zeigen und die Exportmärkte hier ein bisschen näher zu bearbeiten, in meiner Person sozusagen. Und das hat mir dann Gott sei Dank und auch noch einmal ein Danke an diese Produzenten ermöglicht, dass ich eben sehr viel reisen konnte, sehr viel reisen durfte, viel vom globalen Weinmarkt verstehen konnte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist eigentlich die Chance, wäre jetzt da gegeben. Jetzt verstehe ich ein bisschen was über die Monopolmärkte in Skandinavien, in Kanada. Der asiatische Markt beginnt ein bisschen heranzureifen. Amerika nach wie vor für mich der spannendste und wachsendste Markt nach wie vor global. Da war ich dreimal im Jahr eigentlich drüben und konnte dann mitunter auch natürlich dort und da Weinbaugebiete bereisen. Ja, und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, dieses Studium zu beginnen. Und ja, also was man mir vielleicht nicht vorwerfen kann, ist sozusagen Mangel an Ehrgeiz. Und habe dann eben versucht, mit 2008 zu starten. Und das ist dann Gott sei Dank eben nicht in 3 Jahren, aber in 4 Jahren gelungen. Und der große Dank gilt natürlich auch meiner Familie, meiner Frau, die ja viel mitmachen musste.
Ja. Yeah.
Aber deswegen ist der Titel auch ein geteilter Titel.
Ja. Mich interessiert das wahnsinnig, weil es ja auch so eben so was Exotisches bei uns ist, weil man eben Master of Wine kennt, aber so wenig Personen, die es wirklich dann auch schaffen oder machen. Was glaubst denn du? Also ich meine, wie kann man sich so ganz kurz umrissen das Studium vorstellen und warum glaubst du, gibt es einfach da auch so wenige Leute? Also ich meine, natürlich sind jetzt, wenn man sagt, 420 Mitglieder in so und so vielen Ländern sind viele, unter Anführungszeichen, aber jetzt in Österreich zählst du ja wirklich, da kannst du mit 2 anderen dir die Hand geben und that's it. Woran liegt das? Oder wie kann man sich das auch vorstellen? Ist das so?
Vorstellen ist vielleicht zum Vergleich, könnte man sich das vorstellen, wenn man dorthin kommt zur Prüfung, sage ich oft auch zu den Studenten, das ist so Richtung Arbeiten wie ein Spitzensportler zu den Olympischen Spielen oder zu einem Großevent. Und das ist eben der Großevent in unserer Weinbranche und da musst du halt in dieser Woche musst du performen können. Das waren sicher mitunter die anstrengendsten Tage, die ich erleben durfte oder musste, weil man eben 4 Tage hintereinander von der Früh bis eigentlich zum Nachmittag voll eingedeckt ist mit Verkostungen und eben auch der theoretischen Prüfung. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass man, glaube ich, ein Nervenkostüm schon da vorweisen muss in dieser Woche und halt natürlich auch davor. Da muss man halt ein bisschen stark sein. Und ich sage dann aber auch oft zu den Studentinnen und Studenten, im Endeffekt ist es eine Prüfung, es ist nichts anderes. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, also sozusagen der psychologische Aspekt, der da drinnen ist. Das andere vielleicht eben diese Frage des Geschmacks, also wie gut kann ich verkosten und wie gut kann ich argumentieren, dass der Wein so ist, wie er ist. Weil das muss ich letztendlich dann aufs Blatt Papier bringen. Ich kann nicht nur schreiben, das ist ein Kamptal Grüner Veltliner. Ich muss ganz klar definieren, warum ich glaube, dass es ein Kamptal Grüner Veltliner ist oder halt ein Pinot Noir aus Patagonien. Ja? Und an dem hängt es sicher auch. Und dann ist es natürlich, es gibt nie die richtige Zeit. Das ist auch etwas, was ich oft sage. Das heißt, man muss ganz einfach viel Zeit aufopfern, um halt diese Prüfung dann zu absolvieren, zu meistern. Das bedeutet Wochenenden, wo man halt weg ist. Das bedeutet viel Lernen. In meinem Fall habe ich versucht, dann immer eine Stunde früher eben aufzustehen und dann dort einmal mich der Theorie zu widmen. Am Abend hat mir meine Frau meistens eine Flasche, also einen Wein blind gegeben. Die Nachbarn haben sich gefreut, weil die haben dann halt immer den Rest eigentlich bekommen. und in dem Sinn muss man eben einfach zielstrebig sein, auch einen Zeitplan haben. Und es gibt ja genügend Beispiele, Gott sei Dank, die es auch schaffen. Das Master Sommelier-Examen, also ein guter Freund Alex Goblinger hat genauso also Großartiges geleistet. Eben, wenn man als Master Sommelier das absolviert, ist es sicher auch eben ein Ritterschlag in unserer Branche. Ja, und ein Quäntchen Glück natürlich gehört auch dazu.
Aber ich stelle mir das schon heftig vor, wenn man ja wirklich viel verkosten muss, um das Ganze ja einfach zu erschmecken oder zu schulen. Weil wahrscheinlich ist es ja trotzdem da auch irgendwie so, unter Anführungszeichen, Übung macht den Meister, aber wenn man mehr verkostet, dann hat man mehr Möglichkeiten, sich da vielleicht einfach auch Feinheiten raus. Also ich, Chapeau, also ich kann mir das nur ansatzweise vorstellen, was das für eine auch Arbeit ist, aber schön, wenn sich das dann so entwickelt, dass man das Ganze dann irgendwie so als eine Art Hobby zum Beruf macht und auf einer super professionellen Ebene halt.
Im Endeffekt geht man dann zur Prüfung hin und man mag gar nicht mehr Wein. Das ist dann fast das Schlimme. Also da ist man wirklich sozusagen an einem Punkt angelangt, wo man ja nur mehr den Wein hinunterbricht auf Details, analysiert so viel wie möglich und erst irgendwann nachher kommt es vielleicht wieder mal zum Genuss trinken oder halt zum einfach erschmecken und ohne nachzudenken de facto. Das ist schon schwierig, aber genauso, was du ansprichst, das ist jetzt schon eine irrsinnige, schöne Sache und Bereicherung, dass man seine Passion eigentlich zum Beruf machen kann und darf. Ne? Und daher gehen einige Dinge auch im Beruf leicht von der Hand, aber natürlich gibt es auch Tage, wo es dann auch ein bisschen schwieriger wieder ist. Ja.
Du bist ja 2016 jetzt eben beim Weingut Bründelmeier und wie sieht da ein Alltag aus, beziehungsweise wie schaust du auch, dass du zum Beispiel dieses ganze Know-how, das du jetzt bei dem Studium mitgenommen hast und das du dir erarbeitet hast, kann man das in seinem Alltag unterbringen oder gibst du auch irgendwie Seminare oder wie du unterrichtest auch oder wie sieht so ein Alltag bei dir aus?
Ja, der Alltag sieht so aus, dass erstens einmal, also wir sind wirklich glücklich, mit der Familie Bründelmeier eine Winzerfamilie halt zu haben, die arbeiten lässt und halt mit so viel Passion, aber auch die Weine mit uns keltert und kreiert, dass es eine Riesenfreude ist und dann gleichzeitig haben wir ein ziemlich verdammt gutes Team bei uns im Weingut vom Weingartenmanager angefangen halt über zum Kellermeister und das ganze Team, also ist halt sehr irrsinnig begabt. Der Vertrieb muss auch passen, das ist auch ganz klar. Und den Alltag kann man sich eigentlich so vorstellen, dass ich de facto die Master of Wine Prüfung derzeit sozusagen beruflich erlebe. Weil die Master of Wine Prüfung besteht ja aus einem weinbaulichen Teil, auch aus einem kellertechnischen Teil, de facto dann auch einem weinwirtschaftlichen Teil und dann eben auch noch einer Abschlussarbeit, einer Dissertation oder Research Paper, wie es jetzt heißt, die sich sehr oft auch kontemporären Themen widmet. Und genau das ist es halt mehr oder weniger. Also mein Tag fängt zwischen 6:30 und 7 eigentlich an und wir haben ein Morgenmeeting eigentlich mit den Abteilungsleitern und teilen den Tag eben ein, besprechen, was es zu tun gibt. Und dann nimmt es eh seinen Lauf. Also, und dann hat man von vielleicht eine Weingartenrunde durch bis eben über im Finalverkosten von einem bestimmten Wein, den wir gerade verschneiden, filtrieren, zur Prüfnummer einreichen, hinüber bis zu, gerade vorher war meine Masterweinkollegin aus Schweden hier und ein Sommelier aus London, die man kurz auch einmal betreuen muss und Hallo sagen muss. Mhm. Und ja, irgendwann sollte man natürlich auch am Bürotisch sitzen und dort seine Dinge erledigen. Also es ist wirklich de facto alles dabei, was ist. Und ja, dort und da glaube ich schon, dass ich gewisse Punkte hineinbringen kann in den Betrieb, die ich im Studium erlernt habe, wo es natürlich auch einen sehr aktiven globalen Austausch gibt mit Kollegen von Neuseeland über Nordamerika nach England retour. Natürlich hat man dort auch ein Netzwerk, das man hat und auch nutzen darf. Gleichzeitig der Willi, also Willi Brünnmeier ist ja auch Mitglied der Akademie Internationale du Vin. Das heißt, unser Weingut ist zwar in Langenlois verankert, aber wir haben schon wirklich globale Weinfreunde, mit denen wir uns austauschen und das bringen gewisse Punkte, was jetzt der Weinwirtschaft betrifft, also Weinbau betrifft, das ist jetzt Stichwort Agri-Photovoltaik, ressourcenschonenden Weinbau. Potenzielle neue Kellertechniken, die man sich anschaut, da sind wir Gott sei Dank relativ gut aufgestellt, verlassen uns aber natürlich letztendlich auch auf unseren Instinkt und auf unsere Erfahrung in den Weingärten, die wir rund um Langenlois hegen und pflegen.
Wie ist denn das generell, wenn du das jetzt schon ansprichst, so mit neuen Techniken und auch vielleicht auch in Bezug auf die Klimakrise, die ja leider Gottes uns alle irgendwie betrifft und zwangsläufig natürlich auch den Weinbau, weil die Trauben sich ändern, die Böden sich verändern, die Regen, also wir haben heißere Sommer und so weiter. Wie siehst denn du das? Also ihr macht einiges, beziehungsweise ihr beschäftigt euch damit, aber was glaubst du, ist ja die Zukunft des Weins? Also wie, in welche Richtung geht das hin? Schafft man das mit anderen Möglichkeiten aufzufangen, dass man wirklich sagt, man ändert die Herangehensweise, muss halt mit ein bisschen einer Investition den Keller und alles Mögliche halt irgendwie aufpäppeln? Oder wie siehst du da die Zukunft?
Also ihr seid ja in einem wunderschönen Medienkonzern, wo eigentlich das Schlagwort ja nicht only bad news is good news gilt, Gott sei Dank. Die Wahrheit ist natürlich schon, ja, wir erleben den Klimawandel. Die Wahrheit ist aber auch, dass wenn ich die letzten Jahre betrachte, bei uns in unserem Gebiet, im Kamptal, wir uns schon glücklich schätzen dürfen, dass wir doch, sagen wir mal, sehr equilibrierte, Balance- und finessenreiche Weine nach wie vor keltern dürfen. Das heißt, ja, wir müssen uns adaptieren im Punkto Weinbau, was jetzt der vielleicht Laubwandmanagement betrifft, vielleicht die Erziehungsweise der Rebstöcke, Bodenmanagement, Zeitpunkt der Lese potenziell. Ich sehe uns aber noch nicht als ganz großes Rotweingebiet in 15 oder 20 Jahren. Also das, glaube ich, wird nicht der Fall sein, weil wir natürlich seit dem ersten ganz heißen Jahr 2003 schon, also in den 2000er Jahren, schon einiges dazugelernt haben und uns schon dementsprechend adaptieren. Faktum ist aber auch natürlich, dass wir uns mit neuen Dingen beschäftigen müssten. Das hat einerseits zu tun auch mit vielleicht bildresistenten Rebsorten, also Piwis, wie wir sie hier nennen. Das schauen wir uns doch einfach an. Wir beobachten das. Wir haben auch eine ausgepflanzt bei uns im Weingarten, den Donauriesling, der jetzt mit dem 22er Beispiel für mich schon wirklich auch qualitativ mit Qualitätsweinrebsorten absolut mithalten kann. Und wo wir denn, also wir sind ja auch Biobetrieb, wo wir aber den Pflanzenschutz nur mäßig oder moderat einsetzen müssen. Nicht eben so wie bei Vitis vinifera Rebsorten, aller grüner Veltliner, Chardonnay oder Pinot Noir. Mhm. Das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Ein anderes Thema, das uns auch ganz stark beschäftigt, ist der potenzielle Verlust der Kleinstruktur der österreichischen Weinwirtschaft, des österreichischen Weinanbaus. Generationen übernehmen nicht mehr die kleinen Winzerbetriebe in unseren Gebieten. Es gibt da strukturellere Formationen, da weiß ich auch nicht, wo es hingeht. Das bedeutet, dieses handwerkliche, familiäre, potenzielle Identitätsverlust dieses tollen österreichischen, traditionsreichen Weinanbaus, das muss man schon beobachten. Mhm. Ist da einfach finanziell zu wenig auch drinnen sozusagen für die nächste Generation, oder ist es einfach nur dieses schon harte Arbeiten im Weingarten, das jetzt da überhaupt kein Interesse mehr findet? Da müssen wir uns auch Gedanken machen. Wir machen 100% Handlese bei uns in kleinen 25-Kilo-Boxen. Wo geht das hin? Wo sind wir da in 10, 15 Jahren? Können wir das eh noch so gewährleisten? Mhm. Das sind Punkte und Themen, die uns schon beschäftigen, weil wir trotz unserer Größe schon nach wie vor sehr handwerklich und eben sehr hands-on unsere Trauben hereinbringen. Und ich hoffe, das wird auch heute noch in 10 Jahren möglich sein.
Das hoffen wir alle, glaube ich. Aber wer weiß, wo es hinführt. Ich muss unbedingt auch eine Frage stellen, weil das Lustige ist, ich habe jetzt ein paar Mal mit weinaffinen Menschen gesprochen, beziehungsweise mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt eine Ausbildung haben, aber sehr gerne ein gutes Schlückchen trinken. Und da war zum Beispiel, und weil wir jetzt gerade vorher auch von Innovationen oder von Veränderungen auch da gesprochen haben, würde mich interessieren, was deine Meinung ist, weil es gibt ja zum Beispiel dieses Thema, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, ich bin wahnsinnig schlecht mit diesen, auch durch die Corona-Pandemie fehlen mir immer irgendwie die paar Jahre, aber es gab ja dann mal diese Debatte mit Kork oder Schraubverschluss, Glasverschluss und so weiter. Wie ist denn da eigentlich von einem absoluten Vollprofi, der sich ja durch die Jahre auch durch alle möglichen Weine verkosten durfte, wie ist denn da deine Meinung? Ist jetzt der Trend, dass man generell komplett umstellt, schon immer interessanter, lukrativer? Gibt es was, wo man sagt, das geht gar nicht ohne Kork? Oder wird das auch die Zukunft sein, mit Glas, Schraub und Verschluss und so weiter zu arbeiten? Was sagst du?
Verschlüsse sind durchwegs ein spannendes Thema. Also wir verwenden außer den genannten Glasverschluss ja auch die beiden. Also und mengenmäßig viel mehr Schraubverschluss eigentlich als natürlicher Kork. Als ich kam, war ich aber doch dafür, dass wir all unsere Rieden, ersten Lagenweine wieder komplett auf Naturkork umsatteln. Also der Großteil war aber nicht alle. Hat auch damit zu tun, dass ich glaube, dass die Korkindustrie ganz klar seit den frühen 2000ern qualitativ reagieren musste, weil einfach der Druck viel größer geworden ist. Mhm. Und wir bekommen jetzt schon durchwegs hochqualitative, auch gegen diesen Korkgeschmack geprüfte Naturkorken, die wir verwenden, und mit denen sind wir eigentlich wirklich sehr zufrieden. Ich bin aber gleichzeitig froh, dass die Gastronomie in Österreich so schnell den Schraubverschluss auch annahm und auch in den frühen 2000er Jahren, also 2003, 2004, ich glaube, der Umadum Beppi und der Sattler Willi waren sicher mitunter die Ersten, die den Glasverschluss ins Leben gerufen haben, dass auch das hier vollkommene Akzeptanz findet, weil also der Schraubverschluss macht ja ganz klar Sinn. Also das ist handhabungstechnisch für Glasweisenausschank und so weiter wunderbar zur Verwendung heranzuziehen. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass vor allem der österreichische Konsument sehr jung den Wein ja genießt. Also der Großteil der Weine wird ja nicht älter als 2 bis 3 Jahre de facto. Und für eine so mehr oder weniger kurzfristige Lagerung eignet sich eben sowohl der Schraubverschluss als auch der Glasverschluss auch für länger. Also ich wurde jetzt vor genau einer Woche eines Besseren belehrt. Ich hatte eine wunderbare Heiligenstein-Vertikalverkostung im Rätselcheck beim Simon Schubert mit dem Hannes Hirsch, der ja eigentlich der Pionier ist in puncto Schraubverschluss in Österreich. mit dem 2002er Heiligenstein, den er gezeigt hat und der halt wirklich wunderbar dastand. Und daher ist das auch nicht gesagt, dass der Schraubverschluss nur sozusagen für kurzlebige Geschichten heranzuziehen ist. Ich persönlich bin schon dafür, ich liebe den Kork-geprüften Naturkorken für wirklich langlebige Weine oder Weine, die halt für Lagerung auch ausgebaut sind oder dafür eben herangezogen werden. Sehe aber genauso große Beispiele aus der Steiermark vom Demmendamen oder so, die großen Weißen dort, die den Glasverschluss haben, beziehungsweise auch einige Ausnahmen halt mit Schraubverschluss, die halt über die 7 bis 10 Jahre auch gut, wirklich sich sehr, sehr gut entwickeln. Die Diskussion endet halt dann meistens dann, wenn halt dann wirklich ein Wein 15, 20 Jahre gereift ist und man macht den auf und dann ist es wirklich ein Korkgeschmack. Also dann habe ich wenig Argumentation mehr für den Naturkork.
Genau. Na, es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen geplaudert haben, auch über die Verschlüsse. Was mich jetzt noch zum Abschluss interessiert, darf man Wein spritzen? Ich meine, wir sind im Land des Spritzers. Oder sag mal, na, bitte nur das Wasserglas dazu, aber eigentlich bitte pur.
Nein, also Wein muss und darf gespritzt werden. Was hier aber auch ganz wichtig ist, da ist der Willi Schlögl in Berlin ein Spezialist, der Wein, den wir für den Spritzer verwenden, darf ja auch nicht schlecht sein. Also das muss ein guter Wein sein und erst dann wird es auch ein guter Spritzer. Und an solchen Tagen wie heute beispielsweise, wo die Sonne scheint und wenn es ein bisschen wärmer ist, an einem Frühabend einmal einen Spritzer genießen, dagegen ist absolut nichts einzuwenden.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort, dann würde ich sagen, auch zum Afterwork-Spritzer. Ich sage nochmal vielen Dank, es hat super Spaß gemacht und wir laufen sicher wieder über den Weg und dann gibt es vielleicht schon wieder irgendwelche Neuheiten und Innovationen, über die wir sprechen können. Vielen Dank.
Danke sehr, das hoffe ich auch.
Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.